So, guten Abend, liebe Geschwister. Nun geht's heute Abend, mindestens was mich betrifft, erst richtig los. Gestern war das ja nur die Einleitung. Ich habe das Thema überschrieben, das Wirken des Geistes in der Gemeinde. Ich müsste eigentlich noch hinzufügen, Klammer auf, Leuchter, siebenarmiger Leuchter, 1, Klammer zu, und an meinem letzten Vortrag kommt dann noch eine weitere Klammer dazu, Leuchter Teil 2, wieder Klammer zu. Also der heutige und der letzte Vortrag gehören, was den Leuchter betrifft, zusammen, sonst wäre heute nur ein Teilaspekt daraus herausgenommen. Ja. Heute Abend geschieht die Darstellung des Geisteswirkens in der Gemeinde über den siebenarmigen Leuchter. Und da möchte ich zunächst einmal diesen Leuchter vorstellen. Nun waren viele oder etliche von Ihnen noch, die Zeit vergeht, ich weiß, auch in Arosa früher. Und da kennen Sie vielleicht noch diese herrlichen Zeichnungen von Bruder Arthur Muhl. Allein schon, die kann man sich zu Hause aufhängen, so schön sind die teilweise geworden. Also ich habe tatsächlich eine Zeichnung von ihm, das ist das Farbenspiel über die Farben, das hängt irgendwo und das ist ganz dekorativ mit diesen farblichen, was soll man sagen, Formationen oder wie man das sagen möchte. Ja, vielleicht können Sie sich sowas mal irgendwo besorgen oder ansehen, auch hier natürlich. Im Laufe der Zeit werden diese Dinge immer weniger. So, jetzt lese ich in 2. Mose, Kapitel 25, die Verse 31 bis ungefähr 40. Das ist die Geschichte, wo Mose beauftragt worden ist, diesen Leuchter zu machen. 2. Mose, Kapitel 25, ab Vers 31 bis ungefähr 40. Und du sollst einen Leuchter von reinem Golde machen, in getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden, also aus einem Stück, das kommt noch, reines Gold, getriebene Arbeit, schon das ist ein Kunstwerk gewesen, wie dieser Bezalel und der andere, der Oholiab, glaub, hieß er, diesen Leuchter da gemacht haben. Und in getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden, sein Fuß und sein Schaft, seine Kelche, die bestehen aus Knäufen und Blumen, die sollen alle aus ihm sein. Und 6 Arme sollen von seinen Seiten ausgehen, 3 Arme des Leuchters aus seiner einen Seite und 3 Arme des Leuchters aus seiner anderen Seite. Jetzt wird beschrieben, was an diesen Säulen und an diesen Armen ist. 3 Kelche, mandelblütenförmig, an dem einen Arm. Bestehend aus Knauf, das ist der Fruchtknoten, und aus der Blume oder Blüte. Und 3 Kelche mandelblütenförmig an dem anderen Arme, Knauf und Blume. Also für die 6 Arme, die von dem Leuchter ausgehen. Und jetzt an dem Leuchter selbst, das ist der Schaft. Erstaunlich, der Leuchter heißt es, der Schaft ist der Leuchter. 4 Kelche mandelblütenförmig, seine Knäufe und seine Blumen oder Blüten, das ist dasselbe. Und zwar 1 Knauf unter 2 Armen, also war dieser Blütenkelch war dann unter dem Arm, der da herausging von der Mittelsäule. Also und zwar 1 Knauf unter 2 Armen aus ihm und wieder 1 Knauf unter 2 Armen aus ihm und wieder 1 Knauf unter 2 Armen aus ihm für die 6 Arme, die von dem Leuchter ausgehen. Ihre Knäufe und ihre Arme sollen aus ihm sein, der ganze Leuchter eine getriebene Arbeit von reinem Golde. Und du sollst seine 7 Lampen machen, das sind die obersten Aufsätzchen, und man soll seine Lampen anzünden, in diesen Lampen war dann das Öl und der Docht natürlich, sodass sie gerade vor ihn hinscheinen und seine Lichtschneuzen und seine Löschnäpfe von reinem Golde. Aus einem Talent reinen Goldes soll man ihn machen, mit allen diesen Geräten. Und siehe zu, dass du sie nach ihrem Muster machest, welches ich dir welches dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Da ist ihm also das Muster für diesen Leuchter auf dem Berge Sinai natürlich gezeigt worden. So. Es ist schon von unseren Brüdern, oder es ist von unseren Brüdern so gesehen worden, jener siebenarmige Leuchter ist ein Bild auf den Geist, auf den Heiligen Geist. Es ist ein Geist aus einem Stück Gold, einem Talent Gold, wird ein Leuchter getrieben. Es ist der eine Geist. Was in ihm wirkt, ist natürlich das Öl. Leuchter und Öl gehören zusammen. Der Leuchter drückt das Wesen und auch die Wirkung des Heiligen Geistes aus. Und zwar auf uns und in uns und auf Jesus und in Jesus. Weil nun der Leuchter etwas Körperliches ist, deshalb ist er auch ein Bild auf Jesus selbst. Denn der Herr, der Geist, so heißt es, 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. Letztlich ein Bild auch auf seine Geistleiblichkeit. Wie gesagt, aus jenem Schaft entfalten sich nun je drei Arme. Und jeder Arm besteht wieder aus drei Teilen. Nicht? Dann unterteilt in die Kelche, dreimal Kelche links, mal drei Arme, gibt 9, dreimal rechts, mal drei Arme, gibt auch 9, und in der Mitte 4, 9 plus 4, gibt 22 Teile, hat der Leuchter. Und da klingelt es ja schon bei jedem von uns. Warum? Weil ja die Zahl 22 eine Zahl Jesu ist, letztlich auch seine Leidenszahl. Nun steht in Jesaja 11, Vers 1 etwas. Und da wird es nun ernst oder konkret. Da steht in Jesaja 11, Vers 1, jener Spross aus dem Stamme, aus der Wurzel Isais, Jesaja 11, Vers 1. Ich lese Ihnen das. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Nicht, dass nichts anderes als Jesus aus der Wurzel Isais, das ist der Vater von David gewesen. Isai war der Vater von David. Und aus dem Geschlecht Davids und damit aus der Wurzel Isais wird ein Sprössling hervorgehen, nachdem dieses Geschlecht Davids ja fast untergegangen ist. Und dieser Sprössling wird Frucht tragen. Jesus trug Frucht wie niemand sonst. So, und jetzt kommt diese Entfaltung des Geistes auf ihm. Und auf ihm wird ruhen der Geist Jehovas oder Jahwes im Hebräischen. Wir übersetzen heute lieber der Geist des Herrn. Ist auch ganz richtig so. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn in der Mitte. Und nun entfaltet sich das weiter, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Damit haben wir zwei Armpaare oder ein Armpaar gebildet mit zwei Armen. Eins rechts, eins links. Der Geist des Rates und der Geist der Kraft. Das nächste Armpaar. Der Geist der Erkenntnis oder des Wissens. Und der Geist der Furcht des Herrn, der Furcht Jehovas, der Furcht Jahwes. Das sind die drei Arme. Und sein Wohlgefallen, das Wohlgefallen Gottes natürlich, und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Das Wohlgefallen dieses Sprösslings wird sein an der Furcht des Herrn. Auf Jesus bezogen ist der Herr, der Jahweh, dann sein Vater. Seht, und dieses diese Aussage von Jesaja 11, Vers 1 deckt sich mit der Darstellung des siebenarmigen Leuchters. Und natürlich das, was vom Geist besonders sichtbar ist, das sind jene sieben Lampen, die, wenn der Geist, wenn sie entzündet sind, dann leuchten. Das ist auch ein Bild in unserer Zeit. Wir leuchten noch nicht, obwohl es eine Stelle in Philipper 2, Vers 16 gibt, dass wir im Kosmos wie Lichtquellen leuchten, das stimmt. Aber in unserer Welt, in der wir leben, da leuchten wir nicht wie die Scheinwerfer in einem Fußballstadion, da in dem Flutlicht, sondern wir sind ein Licht, leuchtend wie an sieben Lampen an dem siebenarmigen Leuchter. Das sieht man auch daran, in Offenbarung 2, Vers 5 werden die, in Kapitel 2 und 3 werden die sieben Gemeinden vorgestellt. Und da gibt es die erste Gemeinde, das ist die Gemeinde in Ephesus. Da wird zu ihr gesagt, sei mal ganz brav, ich sage es mit meinen Worten und möchte jetzt die Bibelstelle nicht zitieren. Sonst wird dein Leuchter möglicherweise aus seiner Stelle gerückt. Das heißt, du kannst in dieser Zeit, in der du existierst, nicht mehr leuchten, nicht mehr die Geisteskraft ausstrahlen. Das kann durchaus auch auf uns gedeutet werden, dass wir doch in der Geisteswirksamkeit bleiben sollen. Nun war damals in der Stiftshütte, das ist das, oder die in der Wüste gebaut worden ist, da das Zelthaus, da war ein Leuchter. Ein Leuchter. Und dieses Zelt oder diese Hütte, das ist auch ein Bild auf uns. Das steht in 2. Korinther 5, Vers 4, dass solange wir noch in diesem Zelthaus, in dieser Hütte sind, da ist dies und jenes. Und auch Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 13, dass seine Hütte bald abgebrochen wird. Nicht? Das ist unser irdisches Niedrigkeitsdasein. Wir sind in der Hütte. Ja, da gibt es, glaube ich, sogar ein Lied, fällt mir ein. Wir sind noch in der Hütte, wir sind noch in dem Zelt, so ungefähr. Das haben wir früher mal, wie wir jünger waren, wohl gesungen. Im Tempel des Salomo dann aber, den der Salomo gebaut hat, der Tempel, da waren 10 Leuchter. Salomo machte 10 Leuchter. Der Tempel stellt unsere Herrlichkeit dar. Auch wenn wir heute noch nicht verherrlicht sind, so stellt er doch unsere Herrlichkeit dar. Etwa 2 Korinther 3, Vers 18, dass wir heute schon verwandelt werden in die Herrlichkeit seines Bildes. Nach unserem inneren Menschen natürlich. Und diese 10, da stellt die Fülle dar. Das ist dann die Fülle des Geistes in uns. Da denken wir an Epheser 5, Vers 18, dass wir in der Fülle des Geistes wohnen sollen, oder an 1. Korinther 6, Vers 19, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und Jesus selbst sprach von seinem Leib als von einem Tempel. Das können wir in Johannes 2, Vers 21 nachlesen. Nun sind die Blüten und die Knollen, das sind Mandelbaumblüten. Auch das hat alles was zu bedeuten in der Bibel, ist ja nie etwas bedeutungslos, nicht wahr? Die Mandelblüte oder der Mandelbaum, so muss ich sagen, der heißt hebräisch Sheket. Und das ist der frühest blühende Baum in Israel und wohl damit auch im Orient. Und das bedeutet, der Herr wacht über sein Wort, um es auszuführen. Modell ist der Mandelbaum und das lesen wir in Jeremia 1, Vers 11. Jeremia, was siehst du? Und dann sieht er diesen Mandelbaumzweig und dann sagt ihm der Herr, ich wache über mein Wort. Der Geist wacht auch über uns, wacht über das Wort, dass es ausgeführt wird. Da gibt es ein Wort in Jeremia 7, Vers 25, dass der Herr seine Propheten geschickt hat nach Israel. Und da hat er nicht gesagt, das sind so verschlafene Menschen, so verschlafene Typen. So etwa wie im Propheten Zacharia, wo dann der Prophet aus dem Schlaf geweckt werden muss. Das ist natürlich eine Zeit gesprochen, wo die Prophetie in Israel nicht existiert, deshalb schläft er. Aber dort sagt er, ich habe mich früh aufgemacht und gesandt. Früh mich aufmachen und senden. Jeremia 7, Vers 25. Nicht wahr, auch der Geist, ich wiederhole es noch einmal, wacht auch über uns. Und ich darf das auch mal so, fast würde ich sagen, flapsig sagen, wenn wir Dummheiten machen, und das kommt nun bei uns Gläubigen auch so ab und zu mal vor, dann ist es der Geist, der über und in uns wacht. Und auch schon mal ein bisschen härter zugreift, wenn es notwendig ist. Und da gibt es die Stelle in 1. Mose 1, ich meine, es sei der Vers 2, und der Geist Gottes schwebte oder vibrierte über den Wassern, wie dann alles im Wasser unterging nach dieser, bei dieser ersten Schöpfung. Sie wurde dann wieder hergestellt. Da schwebte oder vibrierte der Geist über den Wassern. Er war wie der Wachende über dieses Gerichtsgeschehen. Und ein Wort zu den Knollen. Die Knollen stellen die Frucht dar. Und damit, oder sind die Frucht, und damit stellen sie die Frucht des Geistes dar. Das werde ich Ihnen dann beim nächsten Mal noch deutlicher zeigen. Und die Blüten stellen die Gaben des Geistes dar. Ich möchte Ihnen jetzt schon sagen, das war eine harte Arbeit, das nun auch schlüssig darzustellen. Ich sage Ihnen nachher auch warum. Die Blüten stellen die Gaben des Geistes dar und auch die Schönheit des Geistes, die Schönheit auch unseres geistlichen Lebens, auch das er jetzt schon gesagt. Und dazwischen gibt es noch Schaftteile und das ist dann das Wesen des Geistes. Darüber werde ich dann auch beim nächsten Mal etwas sagen. Als nun Jesus in diese Welt kam, da ruhte der Geist Gottes auf ihm. Auf ihm ruhte, oder auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn und so weiter, was ich vorhin gesagt habe. Ich wiederhole es Ihnen gerne noch einmal, damit man es nicht vergisst. Auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Als nun sein Dienst begann, kam der Geist wie eine Taube auf ihn. Es war der allerspäteste Termin, als der Geist, von dem ich soeben sprach, auf ihn kam. Der allerspäteste. Aber dann nach seiner Taufe, Lukas 4, Vers 1, und das war das Geschehen der Taufe, da heißt es, in der Kraft des Geistes kehrte er nach Galiläa zurück. Und Lukas 4, das war Lukas 4, 14, und Lukas 4, Vers 1, voll Heiligen Geistes kehrte er vom Jordan zurück. Nicht dieser siebenfache Gottesgeist war das oberste, sichtbare, aber in ihm steckte die ganze Fülle des Heiligen Geistes. Und deshalb können wir nicht nur heute darüber reden, im ersten Teil, sondern müssen die ganze Fülle darstellen, dann im zweiten Teil der Rest, der heute übrig bleibt. Jesus stand in der Geistesfülle, dargestellt durch den Leuchter. Gott, der Vater, goss sozusagen den Geist in ihn. Auch das ist keine falsche Formulierung, wie wir noch sehen werden. Er erfüllte ihn damit. Noch einmal sichtbar wurde der Gottesgeist in sieben Lampen. Der siebenfache Gottesgeist, das war besonders das, was für Außenstehende sichtbar wurde. Und das ist die Situation auch bei uns. Das sollte besser bei uns sein, dass man etwas von diesem siebenfachen Gottesgeist an uns sieht und von uns spürt. Möchte ich jetzt diesen Gottes Geist, der auf ihm lag, kommentieren. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Die beiden Dinge, die ergänzen sich. Das ist notwendig. Wissen Sie, Weisheit ohne Verstand, das ist so etwas ganz Eigenartiges. Nicht? Als wer weiß ist und keinen Verstand hat, das passt ja nicht ganz zusammen. Auch wir sollen Weisheit Gottes haben, aber dann brauchen wir auch den Verstand dazu. Weisheit ohne Verstand ist für mich so etwa wie ein Löwe ohne Zähne. Der hockt da zwar rum, aber der kann nichts tun, weil ihm die Möglichkeit fehlt, das, was er verschlingen oder verspeisen möchte, auch zu zerlegen. Wenn ich keinen Verstand habe, weise bin, dann sagt man heute schon, da bleibst du allein auf deiner Weisheit sitzen, nicht wahr? Das ist ein gutes Sprichwort aus der Welt. Da habe ich Ihnen noch einen schönen Satz aus der Bibel zu zitieren. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Angriff, und das würde ich jetzt nicht sagen, wenn keine Frauen da wären, weil wir auf der Brüderkonferenz sind wir unter uns, können wir mal einen Schuss loslassen. Nein, nein, das ist ein Wort der Bibel. Und dort steht Sprüche 14, Vers 1, der Frauen Weisheit baut ein Haus, nicht wahr? Das ist wunderschön. Aber wehe, wenn da noch was fehlt. Und ihre Narrheit reißt es mit eigenen Händen nieder. Nicht unsere Frauen sind alle nicht so, das ist schon richtig. Aber das ist etwas, wenn Weisheit vielleicht da ist, aber wenig Verstand. Jesus hatte Weisheit und Verstand in seiner ganzen Fülle, da können wir sicher sein. Und wir dürfen nach der Weisheit Gottes auch fragen und Verständnis für dieses und jenes erbitten und erflehen. Jakobus sagt einmal, wem Weisheit mangelt, der bitte darum. Nur noch der Geist des Rates und der Kraft. Nicht, was nützt es mich, wenn ich einen guten Rat habe und keine Kraft, das auszuführen. Das sind dann diese Besprechungen und diese Sitzungen, wo es dann heißt, man müsste, man sollte und nichts geschieht. Nicht, das ist in vielen Firmen so. Da hocken die zusammen, und vielleicht in der Politik auch, und reden, man müsste und sollte. Aber wenn du keine Macht und keine Kraft hast, das auszuführen, dann ist der ganze Rat umsonst. Du wirst lieber nicht zusammengesessen. Aber umgekehrt ist es noch schlimmer. Ich habe Kraft und keinen Rat. Da passiert dann nur noch Dummes. Jesus hatte beides. Den Geist des Rates, den er mit seinem Vater zusammen durch den Geist auch erlebte, bekam. Und hatte auch die Kraft, das auszuführen, in dem, was er auf dieser Erde tat. Und später würde das natürlich einmal in viel größerer Macht und Herrlichkeit tun. Noch einmal, auch wir sollten in unserem geistlichen Leben, wenn wir einen Rat bekommen, dann auch die Kraft bitten, dass wir das umsetzen. Und das letzte Paar, der Geist der Erkenntnis oder des Wissens auch und der Furcht des Herrn. Sehen Sie, Wissen, Erkenntnis ist eine großartige Sache. Aber wenn sie ohne Gottesfurcht geschieht, führt sie zur Rechthaberei und zum Hochmut. Wissen ohne Gottes Erkenntnis, ohne Furcht des Herrn, das können Sie in der Philosophie erleben und heute auch in unserer Wissenschaft. Nicht, dass man bald per Gesetz noch durchsetzen möchte, dass also der liebe Gott auf gar keinen Fall die Welt geschaffen hat. Das ist alles durch Zufall und Evolution gewesen. Ich verstehe so etwas nicht, wie man hochintelligente Menschen meinen könnten, der dumme und blinde Zufall würde die hohe Intelligenz in Dingen, die wir hier haben, schaffen können. Und letzten Endes forscht sie so, als ob es Gott nicht gäbe, das ist also Fakt. Und letzten Endes hechelt sie ja nur dem Schöpfer und seiner Schöpfung nach. Jesus hatte beides in seiner Fülle. Wissen und die Furcht des Herrn. Er fürchtete den Vater. Er war nachts auf dem Berg und betete. Was muss dieser Mann für eine Kraft gehabt haben, das durchzustehen? Also, wenn man jung war, hat man auch mal an solchen Gebetszeiten außerhalb der regulären Tageszeit teilgenommen. Aber heute ist das nun etwas schwieriger geworden. Zum Wissen, zur Erkenntnis, auch aus der Schrift, gehört die Furcht des Herrn, damit man nicht rechthaberisch wird. Ja, nun ist der Mittelschaft da. Da auf ihm liegt, Das ist der eigentliche Leuchter sogar. Auf ihm liegt der Geist des Herrn, der Geist Jahwes, der Geist Jehovas. Und darin ist nun seine ganze Göttlichkeit, seine ganze göttliche Macht, sein ganzes göttliches Wesen zum Ausdruck gebracht. Der Vater legt seinen Geist in und auf den Sohn. Jesus konnte nur als Gott Israels und in dem Geiste des Herrn all diese Wunder tun und all diese Worte sagen, weil dieser Geist in und auf ihm war. Es wurde ihm vom Vater gegeben. Dann, nach der Himmelfahrt, erhielt er wieder seine ursprüngliche Herrlichkeit zurück. Vom Vater nun als Sohn und als Sohn bestätigt und als Sohn bestätigt und in Kraft erwiesen durch Totenauferstehung. Und in diesem Spittelschaft, in diesem eigentlichen Leuchter, da ist auch dann diese ganzen Funktionen des göttlichen Geistes und des göttlichen Wesens enthalten, die ganze Barmherzigkeit und die Liebe und der ganze Erlösungswillen, der ganze Zurechtbringungswillen, weswegen Jesus letzten Endes vom Vater gekommen ist. Die ganze Gotteswille, die ganze göttliche Macht und Kraft lag auf ihm. Und aus diesem Mittelschaft heraus entwickeln sich nun diese dreimal drei Arme. Aus diesem Geist des Herrn, aus diesem Mittelstück entfalten sich die Facetten und die Funktionen des Geistes. Wie gesagt, das wird dann uns beim nächsten Mal beschäftigen. Und nun die Frage nach uns. Das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Wie ist das nun bei uns? Wie soll sich das auswirken bei uns? Nun komme ich auf das zurück, was schon gestern Abend angeklungen ist. 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. Aber der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Der Herr ist der Geist. Das Mittelstück, der Herr ist der Geist. Und dazu Römer 6, Vers 15. Denn wenn wir mit ihm, mit Christus, eins gemacht worden sind, eigentlich verwachsen sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Oder werden wir es auch in der Auferstehung sein, einmal in der Zukunft. Eine Übersetzung übersetzt in seiner Auferstehung. Ja, wir sind es in seiner Auferstehung geblieben und werden es noch viel intensiver sein, wenn wir selber auferstehen werden. 1. Korinther 6, Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und wir sind ein Geist mit ihm. Römer 8, Vers 9. Wir sind im Geiste. Das ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und deshalb ist dieser Leuchter auch ein Bild auf uns, ja, noch viel mehr. Es ist ein Bild für das, dass wir mit Jesus, mit dem Herrn, dem Geist, verwachsen, verwoben, eins gemacht sind. Es sind für mich immer wieder erstaunliche Dinge und Tatsachen, dass es so ist mit unserem inneren Menschen. Und diese Lebens- und Geistes- und Lebenskräfte Jesu wirken jetzt in uns. Sie entfalten sich in uns. Die ganze Geisteswirksamkeit, das ganze Geistesleben und die Facetten des Geistes. In ihm, der Geist des Herrn entfaltet sich in uns und er in uns, er ganz in uns. Auch jene Arme des Leuchters entfalten sich in uns zur ganzen Geistesfülle. Noch einmal Epheser 5, Vers 18. Verstehen wir, dass dann geschrieben steht, dass wir den Geist nicht dämpfen oder betrüben sollen. Den Geist nicht dämpfen oder betrüben. Dann werden solche Worte einfach lebendig. Und es erschüttert einen auch manches Mal, wie locker vom Hocker man so manches Mal Dinge tut, die man, wenn man sie bei Licht oder im Geiste betrachtet, nicht tun würde. Noch noch einmal, auch jener siebenfache Gottesgeist soll auf uns ruhen. Und jetzt noch ein Wort und damit eine weitere Entfaltung für uns und die Gemeinde zu 1. Korinther. Zu 1. Korinther 1, Vers 30. Und da heißt es: Aus ihm, aus Gott, seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist. Und nun kommen vier Stücke. Und ich werde Ihnen nun darstellen, diese vier Stücke an diesen vier Ebenen dieses Mittelschaftes, des Herrenschaftes, des Christusschaftes, um es vielleicht noch etwas zu präzisieren. Er, Christus Jesus, ist uns geworden, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Nicht wir sind es, die das gemacht haben. Christus muss es in uns machen. Wir alleine schaffen das gar nicht. Aus Gott sind wir wie der Sohn, aber noch nicht vollendet. Natürlich nicht. Noch in Niedrigkeit, noch in Schwachheit. Das ist das, was uns immer so viel Not macht. Aber wir sind in Christus, wir sind in dem Schaft und wir sind im Leuchter. Und weil wir in ihm sind, ist er uns geworden, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erlösung. Und nun muss ich noch, bevor ich weitermache, hinweisen, ach nein, das kommt nachher. Weisheit von Gott, Weisheit von Gott. Da gibt es ein Wort bei Jakobus. Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben ist rein, friedsam, gelinde, folgsam gegenüber Gott natürlich vor allem, aber auch dort, wo es notwendig ist in unserer Welt. Voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Die Knolle ist die Frucht. Dazu ist sie noch unparteiisch und ihm und ungeheuchelt. Und nun können wir die ganze Schrift durchforsten nach der Weisheit. Ein schweres Geschäft, aber auch ein lohnenswertes Geschäft. Sprüche 4, Vers 5 heißt es: Erwirb Weisheit, erwirb Verstand, auch in Christus gibt es keinen sogenannten Nürnberger Trichter. Sie wissen, was der Nürnberger Trichter ist, nicht? Das ist so, dass der Trichter, da leert man oben die Weisheit rein und dann kommt die irgendwo unten beim Menschen wieder an. Die Schüler hätten gerne solch einen Nürnberger Trichter. Ich habe das Wort schon lange nicht mehr gehört, aber wie ich noch jünger war, kam das ab und zu mal, dieses Sprichwort vor. Das heißt auch, dranbleiben an den Reden seines Mundes. Vergiss nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Das steht im gleichen Vers, Sprüche 4, Vers 5 im zweiten Teil. Welche Weisheitsfrucht hat der Sohn gebracht? Voll guter Früchte. Ja, und da kann ich nur eine Antwort geben. Die Weisheit lässt sich nicht mit einer Frucht beschreiben. Sie ist einfach voll guter Früchte. So wie die Erde auch ihren Ertrag bringt in großer Vielfalt, so auch die Weisheit. Und ich meine, irgendwo steht es, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, dass er die Erde in Weisheit gegründet hätte. Da muss man noch etwas fragen. Sie fragen mich vielleicht nachher und dann kriege ich einen roten Kopf, wenn ich diese Frage gestellt bekomme. Das ist doch ein Mantel. Zweige und einen Manteln sind da dargestellt. Wieso sprechen Sie nun von anderen Früchten? Nicht wahr? Das ist das Modell des einen Geistes, die Mandel. Da ist es so dargestellt. Aber trotzdem ist es so, dass sich der Geist entfaltet auch aus einer Einheit heraus in seine Vielfalt. Ich kann das noch an einem anderen Beispiel erzählen. Und zwar, da gibt es ein Modell in Malachi 2, beziehungsweise in der ganzen Heiligen Schrift, irgendwo im vierten Buch, im zweiten, nein, vierten, 2 in der 4. Buch Mose, die Stelle kommt nachher noch, da steht Folgendes, dass der Stab des Aaron sproste. Ach ja, das ist ja bei der Ding-Geschichte, bei der Korah-Geschichte, also 4. Mose 17. Und dann sproste der Stab Aarons. Und das war ein Mandelstab. Er hat Blüten, Knospen und Mandeln entwickelt. Und trotzdem, das war sein Stab, musste und durfte der hohe Priester, sollte der Priester nun die Lehre bewahren und die Lehre weitergeben. Das können Sie in Maleachi 2 nachlesen. So ist es auch hier. Das ist die Einheit des Geistes und trotzdem entfaltet sich der Geist in vielen Früchten. Und nun gehen wir weiter und fragen, er ist uns geworden zur Gerechtigkeit. Vielleicht nochmal zurück zur Weisheit. Wissen Sie, wenn Christus in uns wohnt, dann ist auch die Weisheit in uns. Christus ist uns geworden zur Weisheit. Und ich gestehe Ihnen, Ihnen wird es nicht anders gehen, wie oft fühlt man sich so völlig leer von irgendwelchen Dingen der Weisheit, an die man verstehen könnte. Und oft geht es auch beim Bibelstudium so, da fährt man immer wieder an Grenzen, immer wieder heißt es und wiederum steht geschrieben, jetzt hast du gerade etwas entdeckt und schon wieder wird es durch eine andere Stelle, ich will nicht sagen ausgelöscht, aber anders dargestellt. Es macht oft Not. Christus ist uns geworden zur Weisheit. Und auch hier noch einmal, ich wiederhole es, nicht bin ein Nürnberger Trichter, sondern bleibe an meinen Reden, bleibe an meinem Munde. Und so müssen wir es auch tun, bleibe an meinen Reden, bleibe an meinem Munde nach dem Worte Gottes. Jetzt weiter, er ist uns geworden zur Gerechtigkeit. Wenn wir durch Jesus erlöst sind, gerechtfertigt sind, dann leben wir ein neues Leben, nicht in der Sünde, sondern nach der Weise der Gerechtigkeit. Dazu ein Beispiel. Wenn ein Krimineller aus dem Gefängnis entlassen wird und wir nehmen einmal an, er hätte sich vielleicht dort bekehrt, dann fällt er nicht, hoffentlich, dann fällt er nicht mehr zurück und wird nicht wie so viele rückfällig und geht wieder den Weg der Ungerechtigkeit und der Kriminalität, sondern er geht einen neuen Weg, den Weg der Gerechtigkeit, des gerechten und richtigen Lebens, wo wir nicht mehr in die alten Sünden zurückfallen. Das ist der Weg der Gerechtigkeit. So ist uns Jesus zur Gerechtigkeit geworden, dass wir nun in dieser Welt als Gerechte und in der Weise der Gerechten unseren Weg gehen. Und er sagt Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, beziehungsweise er sagt zu seinen Zuhörern, seinen Jüngern vor allem, über die Pharisäer und Schriftgelehrten in Matthäus 5, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, in modernen Übersetzungen wird geschrieben, bei weitem übersteigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Dann habe ich schon immer mal wieder gefragt, ist deine Gerechtigkeit besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer? Und dann kannst du als Kind Gottes mit erhobenem Haupt sagen, ja, sie ist überwältigend viel besser, weil mir Christus zur Gerechtigkeit geworden ist. Dann werden solche Verse keine Anklage mehr, sondern die Freude des Gerechtfertigten darf daraus sprechen. Ein Ja, sie ist besser. Nicht und dazu in Jesaja 53, jenes Kapitel über den Leidensweg des Sohnes Gottes, durch seine Erkenntnis, die Erkenntnis Gottes natürlich, wird mein gerechter Knecht, das ist Jesus, die vielen zur Gerechtigkeit weisen, nach seiner Auferstehung und dann natürlich immer weiter, die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und dazu gehören wir auch. Er hat uns auch, wir werden einmal im Neuen Testament auch mit den vielen von Paulus bezeichnet, auch uns hat er zur Gerechtigkeit gewiesen. Sehr interessant in dieser Stelle, zur Gerechtigkeit weisen, übersetzt der jüdische Übersetzer Zunz, der nicht immer sehr genau ist. Und die vielen wird er rechtfertigen, nicht wahr? Das klingt auch ganz gut. Die vielen wird er rechtfertigen. Und ihre Missetat wird er auf sich laden. Und wir können hinzufügen, durch seine Rechtfertigung, durch die Rechtfertigung in ihm, sind, leben und können wir in der Gerechtigkeit leben. Und nun ist die Frucht noch angesprochen. Was ist das für eine Frucht da in dem Knoll drin, in diesem Gnoden? Was gibt es da für eine Frucht der Gerechtigkeit? Und die Frucht der Gerechtigkeit wird an einigen Stellen im Neuen Testament angesprochen. In 2. Korinther 9, Vers 10, da steht es im Zusammenhang mit der Freigebigkeit. Die Frucht der Gerechtigkeit ist nicht Geiz. Nicht, das ist ja heute modern da in der Werbung. Ich möchte jetzt dieses Wort nicht in den Mund nehmen, was Geiz da sein soll. Nein, der Weg der Gerechtigkeit ist Freigebigkeit. Die Frucht der Gerechtigkeit, Entschuldigung. Die Frucht der Gerechtigkeit ist Freigebigkeit. Stellen wir das mal gegenüber. Geiz ist nicht toll. Sondern die Frucht der Gerechtigkeit ist Freigebigkeit. Da steht in Philipper 1, Vers 11, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist. Hebräer 12, Vers 11, er gibt die friedsame Frucht der Gerechtigkeit, nun nachdem er uns gezüchtigt hat, auf den Weg, richtigen Weg wiedergestellt hat. Und Jakobus 3, 18, die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Und damit können wir ableiten, die Frucht der Gerechtigkeit ist zuerst einmal Frieden mit Gott. Und im Frieden leben dürfen, ja, das ist doch auch klar. Wenn ich gerechtfertigt bin, mit Gott im Reinen bin, dann darf ich im Frieden mit Gott leben. Wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, das ist Frucht der Gerechtigkeit. Nun die Heiligkeit. Da gibt es schon das erste Modell in 1. Mose 49, nein, in 5. Mose 33, Vers 16 und noch einmal 1. Mose 49, Vers 26. Josef, Modell auf Christus, der Abgesonderte unter seinen Brüdern. Heiligkeit heißt Absonderung auch. Nicht wahr, Selbstheiligung ist eine üble Sache. Das wirkt nach selbstgerecht und ich habe es geschafft, ein anständiger Mensch zu sein. Selbstheiligung ist eine üble Sache, sie geht gar nicht. Nur wenn er, Jesus, mich durch und durch heiligt, dann werde ich wirklich heiligt. Und da gibt es eine Stelle in 2. Korinther 6, Vers 17, ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja 52, 11. Darum geht heraus aus ihrer Mitte. Das heißt nicht heraus aus der Mitte dieser Welt, auch das spricht Paulus einmal an. Sondern wir sollen herausgehen aus der Sünde, aus der sündigen Umgebung und aus dem Sündenwesen. Und da gibt es noch eine Stelle in Hebräer 7, Vers 26. Jesus als Opfer bzw. als Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Er als solcher Priester nach dieser Ordnung soll heilig sein, unschuldig, abgesondert von der Sünde. Hebräer 7, 26. Und das sollen wir auch sein. Das ist Heiligkeit, Heiligung. Und da gibt es noch ein Wort aus 2. Korinther 7, Vers 1. Wir sollen uns selbst reinigen. Selbst reinigen können wir uns, aber selbst heiligen können wir uns nicht. Wir sollen uns selbst reinigen, indem wir es immer wieder unter das Licht stellen und die Gegenwart Jesu natürlich unter das Kreuz stellen. Wir sollen uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Geistes, des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Christi. 2. Korinther 7, Vers 1. Das heißt, absondern von der Sünde. Selbstreinigung ist ganz, ganz wichtig. Selbstheiligung geht leider oder Gott sei Dank nicht. Christus ist uns geworden zur Heiligung. Und da gibt es auch eine Frucht. Die Frucht zur Heiligkeit steht in Römer 6, Vers 22. Und nun möchte ich Ihnen diese Stelle vorlesen. Römer 6, Vers 22. Die muss ich ganz lesen. Und dort steht, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, darum geht es, Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit Und als Ende dieser Frucht der Heiligkeit oder der Abschluss bei der konkordanten Wiedergabe, aber ewiges Leben. Die Frucht der Heiligkeit führt ins ewige Leben. Ich sehe das so, Sklave Gottes sein, das ist Frucht der Heiligkeit. Sklave Gottes sein. Dann würde man sagen, ist das auch eine Frucht? Oh doch, das ist eine Frucht. Man kann sich auch dem Sklavendienst, ich möchte einmal sagen, der Unordnung Gottes auch entziehen wollen. Nicht, das kann ein langer, langer, langer Prozess sein, bis die Ausrichtung meines Lebens zur Heiligkeit, ich sage es in Anführungszeichen, gelungen ist. Nicht, wenn wir alles zusammenzählen, unser ganzes Leben. Ich habe nun das meiste schon hinter mir. Aber trotzdem, wenn ich auch, ich zähle mit natürlich, und solche Sätze schreibt man ja nicht hin, ohne dass man auch nicht manches davon mitgemacht oder erlebt hat. Beruf, Familie, Hobby, Neigungen, dann natürlich Veranlagungen, wofür wir gar nichts können, ganz schlimm oft. Freunde, Bekanntschaften, Begegnungen, Lebensorientierung und so weiter, nicht? Und daraus dann die Heiligung leben und fördern, das kann ein langer Prozess werden. Heiligung und ewiges Leben gehören zusammen. Und deshalb zitiere ich noch zu diesem Thema eine Stelle, Hebräer 12, Vers 14. Jage dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Und dann noch die Erlösung. Darf ich mal auf die Uhr gucken? Ein bisschen Mut brauchen wir noch. Dass uns Jesus erlöst hat von Sünde, Tod und Schuld, ist unumstößliche Tatsache für die Gläubigen durch sein Blut. Ich sage Ihnen zwei Bibelstellen, Epheser 1,7 und Kolosser 1,14, dann können Sie selbst nachlesen. Die Erlösung ist in Christus Jesus, Römer 3,24. Wir sind umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist, oder Christus Jesus, Römer 3,24. Volle Erlösung heißt für mich, Christus in mir erlöst mich auch in Anführungszeichen von allem anderen, nicht wahr, was in meinem Leben da noch so ist. Insbesondere auch von den Bindungen des Fleisches und der Seele. Auch das kann ein langer Prozess sein. Hierher gehört der Prozess der Loslassung, das Loslassen des Ungeistlichen, das fällt oft gar nicht leicht. Aber da dürfen wir auch sagen, der Herr löst uns von, dann drei Pünktchen, oder der Herr löst mich von, nochmals drei Pünktchen, darf jeder einsetzen, was für ihn wichtig ist. Volle Erlösung werden wir erst haben, wenn Christus wiederkommt. Nicht da die wunderbare Stelle, Römer 8, Vers 23, die Erlösung unseres Leibes, wenn er dann wiederkommt. Es ist der Tag der Erlösung, wenn er wiederkommt, Epheser 4, 30, und auf diesen Tag sind wir versiegelt worden. Nicht, und wir kennen alle das Ringen des Apostels. Ich möchte hier nicht einen Vortrag am grünen Tisch halten, den man selbst nicht leben, zu leben wagt oder nicht leben kann, obwohl ich manches Mal über mich erschrecke, wie weit ich die Dinge hinausziehe und nachher, wenn ich zurück bin, da denke ich, hast da weit hinausgezogen, guck dich mal selber an. Ich möchte noch ein Wort lesen, das Ringen des Apostels, Römer 7, 24. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten aus diesem Leibe des Todes? Nicht wahr? Fleischleib. Und dann sagt er weiter, oder schon sechs Verse vorher, ich weiß, dass in meinem Fleische, in mir, nichts Gutes wohnt. Und mit dem Ding schleppen wir uns durch diese Welt und in uns die Fülle des Heiligen Geistes. Nicht diese Spannung muss man aushalten. Und das ist das, was wir Christen aushalten müssen gegenüber der Welt, die dieses Problem nicht hat. Manche zerbrechen daran. Aber wir wollen nicht zerbrechen. Warum? Der Herr tut's. 1. Thessalonicher 5, Vers 23, euer ganzer Geist, samt Seele und Leib müsse wohl bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi. Er tut's. Er tut's, steht auch dort. Er tut's. Und dann dürfen wir uns getrost in seine Hände legen und uns bergen. Und die Frucht? Oder noch Galater 5, 17, der Streit des Fleisches gegen den Geist, das kann man auch noch anführen. Und die Frucht? Hosea 13, 14, von der Gewalt des Todesreiches werde ich sie erlösen, oder loskaufen besser, vom Tode sie erlösen. Wo sind, o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Totenreich, dein Verderben? Reue ist vor meinen Augen verborgen. Vers 15, Hosea 13, denn er wird Frucht tragen unter seinen Brüdern. Und Hosea 14, 8, aus mir, aus Jesus, wird deine, meine auch Frucht gefunden. Das Leben durch die Erlösung Jesu befreit von der Sünde. Wir sind nicht von sündlos damit, aber wir sind von der Sünde befreit. Das sind zweierlei Dinge. Und die Frucht, die daraus erwächst, ist, ich diene mit meinen Gedanken jetzt dem Gesetz Gottes und wir haben Christi Sinn. Das ist das neue Denken, die neue Art zu leben. Das ist die Frucht, die aus der Erlösung herauskommt. Ich diene mit meinen Gedanken dem Gesetz Gottes, Römer 7, 25, und wir haben Christi Sinn oder Christi Denken, 1. Korinther 2, Vers 16. Und das ist auch ein Feld, da wir hineinwachsen müssen, diese Frucht muss wachsen, damit in mir das neue Denken des Erlösten auch wirklich gelebt werden kann. Nun muss ich noch etwas zu den Blüten sagen. Wie ich schon andeutete, es war ein schweres Geschäft. In der Blüte sehe ich die Gaben des Geistes. Nun heißt es in 1. Korinther 13, und das war das Problem, die Gaben werden abgetan. Habe ich gesagt, das ist aber eine komische Sache. Am Geist, am Leuchter wird was abgetan. So etwas gibt es doch gar nicht, nicht wahr? Und doch steht es dort. Aber das ist doch letzten Endes einfacher zu lösen oder war einfacher zu lösen, wie ich dachte. Diese Gaben, die man nicht mehr braucht, die werden zweifellos auch in der Ewigkeit nicht mehr benötigt und sie werden abgetan. Aber dann wird in der Ewigkeit der Leuchter ganz neu erblühen. Und dann werden dort die wahren, echten Blüten sein. Und dort wird dann die echte Frucht sichtbar sein. Und das hat mich dann noch bestärkt, es so zu sehen. Denn damals wurde dem Mose das Modell dieses Leuchters auf dem Berge gezeigt. Da steht in Vers 31, Vers 9 in 2. Mose 25 und natürlich am himmlischen Original, da fällt keine Blüte ab. Aber wir, die wir heute im Leibe sind, bei uns bleiben dann einige Gaben weg, die wir einfach nicht mehr nötig haben, aber nicht damit die ganz wegbleiben, sondern damit das Vollkommene Vollkommene kommen kann. Was ist die Blüte? Die Blüte ist die Reinheit und Schönheit des Geistes. Wir sind ja heute noch in der Entwicklung, nicht wahr? Zur Vollendung, zur Ewigkeit hin. Da steht in Sprüche 9 ein wunderbares Wort. Sprüche 5, Vers 9. Sprüche 5, Vers 9. Gib nicht deine Blüte einer Fremden. Das heißt, gib als junger Mann nicht deine Blüte einer fremden Frau. Das heißt aber auch im Geistlichen, gib nicht dein Geistesleben an irgendwelche problematischen Geistesströmungen hin. Nicht wahr? Einem fremden Einfluss. Bleiben wir geistlich oder wir dürfen geistlich sauber und rein bleiben. Das ist auch nicht jedem gegeben. Ein hartes Geschäft. Aber noch etwas ganz anderes. ist so großartig. In Hohelied 5, Vers 13, wo der Bräutigam ein Bild auf den Messias, auf Jesus ist, steht. Seine Lippen sind Lilien, träufelnd fließende Myrrhe. Auch am Tempel waren geöffnete Lilien, kann nicht sagen wo jetzt, geöffnete Lilien. Die Lippen sind Lilien, geöffnete Lilien, wie Lilien sind seine Lippen. Die Lippen formulieren das Wort. Und so sind diese Blüten für mich dort in diesem Leuchter, ach, das Wort Jesu, das er weitergibt. Da steht in Sprüche 15, Vers 7 ein Wort: Die Lippen der Weisen strömen Erkenntnis. Und hier müssen wir ansetzen. Diese Blüten, und es geht auch um den Weisen und die Weisheit an diesem Leuchter, ist das Wort der Erkenntnis des Sohnes Gottes, unseres Herrn. Diese Blüten stellen den redenden Herrn dar, seine Erkenntnis. Und es ist besonders auch das wachsame und wachende Wort über seine Schöpfung, über Israel und über die Gemeinde. Und deshalb heißt es von ihm in Hesekiel viele Male: Menschensohn, ich habe dich zum Wächter bestellt, dass auch dieses Wort dargestellt an dem Leuchter durch den Mandelzweig, durch die Mandelform der Blüten und der Knospen und der Kelche, der Wachsame. Und da heißt es in Malachi 2, Vers 7 von dem Priester, die Lippen des Priesters, der durch den sprossenden Aaronstab nun auch mit dargestellt wird. Die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und die Lehre, die Tora, sucht man aus seinem Munde, denn er ist ein Bote des Herrn. Wie viel mehr noch dann der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, die Worte der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi, die Worte der Weisheit, die Worte des Weisen. Was wir heute an Erkenntnis an uns tragen, das Stückwerk, das können wir in 1. Korinther 13 nachlesen. Aber wenn wir dann einmal in der Ewigkeit sind, dann werden auch wir erkennen, wie wir erkannt worden sind. Und ich komme jetzt ganz schnell zum Schluss. Ganz schnell zum Schluss. Und dann gibt es Menschen, die uns der Herr in besonderer Weise für diese Worte der Weisheit und der Erkenntnis gegeben hat. Es sind vier Typen und die werden dargestellt in diesen vier Ebenen. Von denen haben wir heute Morgen gehört. Es können als vier Typen oder als fünf Typen kann es gelesen werden. Ich zeige Ihnen was. Er hat die einen gegeben als Apostel, die zu uns reden. Diese geöffneten Lippen unseres Herrn Jesus Christus. Und es sind die Propheten in der zweiten Ebene. Es sind die Evangelisten in der dritten Ebene. Und weil die vierte und fünfte Person mit einem Un verbunden ist, so können wir in die vierte Stelle legen: Hirten und Lehrer. Sie geben uns als Gabe Christi, und das ist gerade die Epheserstelle, es ist die Gabe Christi. Und die ist uns besonders gegeben in diesen Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern. Denn 1. Korinther 12 ist uns die Gabe des Geistes gegeben. 1. Korinther 12, Vers 28, eine Gabe Gottes. Und hier in Epheser 4 die Gabe Christi. Und das wird besonders sichtbar in dieser Mittelschaft und in dieser Mittelschaft dieses Leuchters. Und so wirkt uns Herr Jesus Christus in seine Gemeinde hinein, wie gesagt, noch einmal dargestellt in diesem Leuchter. Und damit möchte ich heute schließen. Gott segne uns.